Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ende Juni haben in den USA zum ersten Mal Small Modular Reactors, also kleine Kernreaktoren, eine sich selbst tragende Kernspaltung etabliert und damit Strom produziert. Ausgerechnet sogar Chips von Nvidia, also sogenannte KI-Chips, die also darauf optimiert sind, Aufgaben für KI sehr effizient umzusetzen. Und das rückt die Diskussion einer CO2-freien Stromversorgung mit Kernkraft wieder in den Vordergrund. Small Modular Reactors haben wir hier schon ein paar Mal diskutiert. Ich will die heutige Folge mal nutzen, dass wir da mal etwas tiefer einsteigen, uns genau um diese SMRs zu kümmern, uns darum mal ein bisschen auszutauschen. Was steckt da eigentlich hinter? Was ist der Unterschied zwischen den großen Kernreaktoren, die ja auch weltweit zu einem kleinen Teil immer noch gebaut werden? Aber so ein bisschen ist also die Science-Fiction, die Hoffnung, klar, wir bauen viele kleine Reaktoren, die sind viel flexibler, perspektivisch sollen sie sogar günstiger sein. Stimmt das denn eigentlich? Ganz so einfach ist es natürlich wieder nicht. Aber ich will den Hype, der gerade in den USA läuft, mal ein bisschen einordnen. Einstieg natürlich wie immer mit der Physik, denn das Grundprinzip der Small Modular Reactors ist wie bei den großen Kernreaktoren die gleiche. Es geht um die Kernspaltung. Wir haben einen schweren Atomkern, das ist normalerweise Uran-235. Wir haben ein Neutron, was auf diesen schweren Atomkern trifft. Der Kern wird gespalten, dabei wird Energie freigesetzt. Die fangen wir auf und wandeln sie dann über einen Dampfkreislauf typischerweise dann in elektrische Energie um. Und bei der Kernspaltung, und das ist das Entscheidende, werden weitere Neutronen, 2 bis 3 neue Neutronen freigesetzt, die dann wiederum andere schwere Urankerne treffen können, spalten können. Und so haben wir halt eine Kettenreaktion, die unter kontrollierten Bedingungen passieren soll. Wenn sie unkontrolliert ist, nennen wir den ganzen Prozess Atombombe. Das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja eine zivile Nutzung der Kernspaltung haben. Und das ist jetzt bei den großen Reaktoren, machen wir das ja schon seit den 1960er Jahren im industriellen Maßstab. Bei diesen Small Modular Reactors, also den kleinen Reaktoren, die für die, ich sag mal, industrielle Stromerzeugung gedacht sind, geht es jetzt so langsam los. Die Diskussion haben wir schon seit einigen Jahren. Was wir jetzt aber tatsächlich erreicht haben in den USA im Juni, ist die sogenannte Kritikalität. Ja, fieses Wort. Was sagt dieses Wort, diese Kritikalität? Der Reaktor wird kritisch. Heißt also, es werden mehr Neutronen freigesetzt, sodass also diese Spaltung ausgelöst wird. Die Reaktion läuft stabil und läuft selbsterhalten. Das heißt, wir produzieren ausreichend neue Neutronen durch die Spaltung des Kerns. Und durch die neuen Neutronen können wir die nächsten Kerne spalten und wir haben einen sich selbsterhaltenden Prozess. Das ist damit gemeint. Also kritisch heißt damit, es geht jetzt nicht um irgendeine Gefahr, sondern der Reaktor läuft. Damit wir diese Spaltung, diese Kettenreaktion kontrollieren, brauchen wir einen sogenannten Moderator, also einen Stoff, der jetzt verhindert, dass zu viele Neutronen diese Kettenreaktion auslösen. Dann nutzt man entweder Wasser oder Graphit. Die bremsen diese Neutronen ab. Gesteuert wird das über sogenannte Steuerstäbe, die man dann rein- und rausfahren kann, die Neutronen dann einfangen können. Die Energie, die freigesetzt wird bei der Kernspaltung, das ist ein Kühlmittel. Daraus generieren wir Dampf und dieser heiße Dampf treibt eine Turbine an. Die Turbine dreht sich, wir haben einen Stromgenerator und durch die Rotation erzeugen wir dann elektrische Energie. Heißt also, physikalisch gesehen ist so ein Kernkraftwerk nichts anderes als ein Wärmekraftwerk. Die Wärmequelle, anders als beim Kohlekraftwerk, ist in dem Fall die Kernspaltung. Gaskraftwerk funktioniert etwas anders. Der sogenannte thermodynamische Kreisprozess, weil wir da ja kein Medium haben, sondern da ist ja die Verbrennung des Gases, führt direkt zu der Rotation. Ein wichtiger Punkt, den müssen wir auch noch kurz erwähnen, in Bezug auf die Sicherheitsdebatte, denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Small Modular Reactors, also wenn wir kleine Kernreaktoren haben, ist die sogenannte Nachzerfallswärme. Denn selbst wenn wir den Reaktor abschalten, produzieren die Spaltprodukte weiter Wärme, die wir abführen müssen. Das war ja ein Problem in Fukushima 2011, weil diese Nachkühlung ausgefallen ist, sodass die, dass dort immer weiter Hitze sich gebildet hatte, die dann zur Explosion geführt hat. Hier verfolgen diese Small Modular Reactors aber einen anderen Ansatz, gucken wir uns gleich mal an. Aber das ist so die Rahmung, ob wir jetzt einen kleinen oder einen großen Reaktor haben, spielt aber gar keine Rolle. Es gibt auch schon Small Modular Reactors, das sind Kernreaktoren, die Atom-U-Boote antreiben. Die sind natürlich, was die Wirtschaftlichkeit angeht, außerhalb der Norm, weil für militärische Anwendung Geld, ich sag mal, keine große Rolle spielt. Da spielt natürlich die militärische Nutzung die höhere Bedeutung, führt also dazu, dass man da nicht darauf achtet, dass die elektrische Energie, die erzeugt wird durch so einen Reaktor, ein Atom-U-Boot oder so ein Reaktor für Flugzeugträger, da geht es halt nicht um günstig Strom produzieren. Bei den Small Modular Reactors, wenn wir das mal vergleichen mit den großen Reaktoren, wir haben typischerweise heute Leichtwasserreaktoren. Das heißt, auf der einen Seite ist das Wasser das Kühlmittel, was wir einsetzen, und auch der Moderator. Bedeutet also, warum nehmen wir Wasser? Das ist halt ein sehr dankbarer Energieträger, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Kann sehr gut Hitze aufnehmen, Wasser ist ungefährlich. Und bei diesen typischen Leichtwasserreaktoren haben wir eigentlich, es geht immer um groß. Denn die Idee, und das haben wir in der Entwicklung gesehen, seit den 1970er Jahren, je größer, desto besser, weil es dann günstiger wird. Also wir sind mittlerweile bei einer Leistung eines Kernreaktorblocks zwischen 1 und 1,6 Gigawatt oder 1000 und 1600 Megawatt. Es ist halt ein sehr aufwendiger Prozess, langjähriger Bau vor Ort. Wir haben sehr komplexe aktive Sicherheitssysteme. Wir brauchen Pumpensysteme, wir brauchen Notstromsysteme. Damit hatte ja Fukushima ein Problem, weil dann das Notstromsystem auch nicht angesprungen ist, nachdem der Tsunami dort über das Kernkraftwerk gerauscht ist. Also es ist ein sehr komplexes System, wenn wir einen großen Kernreaktor bauen. Und die letzten Reaktoren, insbesondere jetzt in Europa und in den USA, sie sind immer teurer geworden und haben eine deutlich längere Bauzeit gehabt als geplant. Der finnische Reaktor Olkiluoto ist mit 13 Jahren Verspätung ans Netz gegangen. Die US-Blöcke in Wokle, die haben rund 1.900 Euro pro Kilowatt Leistung gekostet. Hinkley Point C zum Beispiel, das ist ein neues Kernkraftwerk, was gerade in Großbritannien gebaut wird, kostet 12.600 Euro pro Kilowatt. Das ist viel zu viel. Und da kommt jetzt, oder das befeuert die Idee, ja, wir müssen es wieder günstiger machen. Da kann man mal sagen, wir machen es standardisierter. Das passiert in China und in Südkorea, die gar nicht die allermodernsten Kraftwerksreaktoren bauen und in Betrieb nehmen, sondern die setzen auf standardisierte Lösungen. Die sind immer gleich. Damit kann man natürlich, weil wenn man es immer gleich macht, schon mal Kosten sparen, aber dennoch bleiben sie teuer. Aber an sich, diese Kostenexplosion in den westlichen Industrienationen hat dazu geführt, wie kriegen wir es günstiger? Ja, Serienfertigung. Das ist die Idee. Und wenn wir uns mal die drei Begriffe angucken, SMR, Small Modular Reactor, das ist also die Definition nach der Internationalen Atomenergiebehörde, bedeutet, dass Small, das Reaktormodul hat eine Leistung von bis 300 Megawatt. Das ist also ein kleiner Reaktor. Um ein Drittel oder weniger als so ein großer Block. Es gibt auch Mikroreaktoren, die haben eine Leistung von 10 bis 20 Megawatt. Aber das sind schon eher Sondermodelle. Dann, zweiter Begriff, M, Modular. Das ist jetzt kein Unikat, was geplant werden muss, aufwendig, Genehmigung etc., sondern man baut es nicht vor Ort, sondern wir fertigen die Einzelteile in der Fabrik in Serie. Ich sag mal, wie so ein Fertighaus. Ne? Man baut auf die fertigen Module und dann schraubt man die, in Anführungszeichen, nur noch zusammen. Fertig. Das ist die Idee. Naja, und dann der ökonomische Kern oder die Kernidee ist, der Kostenvorteil soll jetzt nicht über die Größe kommen. Wir machen es immer größer und kriegen dadurch einen Skaleneffekt, sondern aus der Stückzahl. Denn je mehr wir fertigen, und das sehen wir in allen Produkten, das sehen wir bei den Solarmodulen, das sehen wir bei den Batterien, das sieht man bei Autos, egal was wir haben, Massenproduktion führt zwangsläufig zu einer Reduktion der Kosten, weil man einfach immer effizienter diese Fertigungsprozesse optimieren kann. Klingt erstmal total logisch. Ob das so ist, muss man sich da mal, muss man noch mal angucken. Was machen jetzt diese Small Modular Reactors, also diese kleinen modularen Reaktoren, was machen die technisch anders als die großen? Also wir haben diese integrale Bauweise, ne? Der Kern, der Dampferzeuger, Drucker, das ist alles in einem Behälter. Das heißt, wir brauchen nicht verschiedene Systeme, die wir dann miteinander verknüpfen müssen. Es ist ein integraler Kern. Dann zweitens, und das ist sicherlich ein sehr interessanter Aspekt, wir haben eine passive Sicherheit. Also bei den großen Reaktoren brauchen wir Pumpen, währenddessen wir bei den kleinen Reaktoren Naturkonvektion, nennen wir das, verwendet. Das heißt also, wenn es dann zu einer Störung kommt, wir nicht mit Systemen von außen eingreifen müssen, dass diese Reaktoren sicher herunterfahren, sondern die Physik, die Technik soll das selber können. Das heißt, der Reaktor kühlt im Störfall selber ab, ohne dass wir von außen eingreifen müssen oder Strom produzieren müssen. Kommen wir gleich noch zu, wie das tatsächlich funktioniert. Man muss jetzt aber aufpassen, diese Ideen sind auf dem Blatt Papier wunderbar aufgeschrieben. Auch die Hersteller, kleine Unternehmen wie große Unternehmen, haben das so formuliert. Das ist so das Ziel. Gehen tut das noch nicht. Also da sind wir noch lange nicht. Das ist alles noch nicht erprobt im großen, großen Maßstab. Und was man auch noch bedenken muss, ist, jetzt ist der SMR, dieser Small Modular Reactor, ist eigentlich ein Sammelbegriff von drei verschiedenen Unterkategorien, die man darunter sehen kann. Das eine ist einmal der Leichtwasser Small Modular Reactor, also klassische bewährte Wassertechnik. Das kennen wir, das können wir. Da gibt es also von kanadischen und von US-amerikanischen Firmen, also Westinghouse zum Beispiel ist ein US-amerikanischer Kernreaktorhersteller, die setzen auf diese Technologie. Die kennt man aus dem Großen, wir machen sie einfach in Anführungszeichen nur kleiner. Dann das Zweite, und das war ja die Folge, als wir uns mit diesen neuen Generationen von Kernreaktoren mal hier in der Podcast-Runde auseinandergesetzt haben. Zweite Möglichkeit für SMR sind sogenannte Hochtemperatur-Gasreaktoren. Dann nutzen wir Helium als Kühlmittel und Graphit als Moderator. Dann können wir mit deutlich höheren Temperaturen arbeiten. Und wir haben auch noch Prozesswärme, die wir nutzen können. Und dann haben wir noch schnelle, metallgekühlte Reaktoren, die mit Blei oder mit Natrium kühlen, ganz ohne Moderator. Das ist auch technisch sehr, sehr aufwendig, mit Blei und mit Natrium zu arbeiten, weil das halt sehr stark korrodiert, also dann die Materialien angreift. Ist gar nicht so einfach. Na, und dann haben wir noch verschiedene Arten des Brennstoffs, die wir einsetzen. Auch das haben wir diskutiert. Verlinkung nochmal zu der vorherigen Folge. Hilft vielleicht da nochmal reinzuhören, weil das tatsächlich so ein bisschen zusammengehört, auch wenn wir damals schon über die SMRs gesprochen haben und an sich über die vierte Generation der Reaktoren. Wir sind dann heute bei der dritten Generation. Man muss halt bei den SMRs, die vereinigen quasi alle neuen Technologien. Wir haben noch beim Brennstoff gibt es noch Unterschiede. Wir haben schwach angereichertes Uran, unter 5%. Das ist so der Standard bei den Leichtwasserreaktoren. Dann gibt es Möglichkeiten höher angereichertes Uran, also bis 20%. Das sind also eigentlich alle fortgeschrittenen SMRs brauchen dieses hoch angereicherte Uran, einfach weil wir ein kleines System haben, kleinere Kerne. Und damit die Neutronen tatsächlich auch reagieren können mit den Atomkernen, müssen wir halt das Uran anreichern. Und dieses Material, kommen wir gleich noch zu, ist tatsächlich so der wirtschaftliche Flaschenhals, weil wir einfach dieses hoch angereicherte Uran gar nicht in den Mengen haben, um es dann in SMRs zu benutzen. Und der dritte Brennstoff ist dann Triso. Das sind ganz winzig kleine keramisch ummantelte Brennstoffkügelchen. Das heißt, wenn man Uran eingekapselt in einer Keramik, die können über 1600 Grad Celsius aushalten. Das führt halt dazu, dass eine klassische Kernschmelze, also wenn die Temperaturen entsprechend hochsteigen, praktisch unmöglich gemacht wird. Das ist die Idee bei diesen Triso-Kügelchen. Geht theoretisch auch, ist aber auch, dieser Brennstoff ist dann einfach wahnsinnig teuer und das macht die Sache natürlich wirklich sehr, sehr unattraktiv. Stand heute. Wo stehen wir denn jetzt? Die US-Amerikaner treiben das voran, auch getrieben und gepusht durch die KI-Rechenzentren, weil die einfach einen massiven Strombedarf haben. Und damit die Rechenzentren laufen können, wird immer Gas, werden Gaskraftwerke gebaut. Die Idee ist natürlich, geht es auch anders, geht es klimaneutraler. Und da spielt die Kernkraft vielleicht eine Rolle, muss man mal sehen. Also die US-Administration unter Trump hat also ein Dekret ausgerufen, dass verschiedene private Testreaktoren bis Ende Juni, Anfang Juli diesen Prozess, diese Kritikalität erreichen sollen, indem man dort Genehmigungsverfahren beschleunigt hat. Kennen wir so ein bisschen von der Bundesregierung, von der vorherigen Bundesregierung mit den Flüssiggasterminals während der ersten Gaskrise. Das war so der Weg. Und tatsächlich, das Ziel ist erreicht worden. Es gibt vier Unternehmen, bei denen die Reaktoren tatsächlich diese kritische Phase, das heißt also die Kernreaktion, erreicht haben. Jetzt muss man aber bedenken, das ist jetzt noch nicht, dass da jetzt ein fertiges Kernkraftwerk steht, sondern das sind sogenannte Nullleistungsdemonstratoren. Da ist noch keine Turbine dran, da ist kein Generator dran, da fließt kein Strom. Also wird kein Strom erzeugt. Diese vier Reaktoren beweisen lediglich, dass diese Kettenreaktion funktioniert. Das heißt, im Reaktorkern haben wir es geschafft, in diesen Small Modular Reactors, dass diese Kettenreaktion abläuft. Das ist schon mal sehr positiv. Aber, und auch das muss man jetzt schon sehr kritisch beäugen, wobei kritisch ist es einfach nur eine Darstellung der Fakten. Das ist kein fertiger Reaktor, da ist man noch weit von entfernt. Obwohl die Unternehmen natürlich jetzt in ihrem Marketing-Sprech in den sozialen Medien, und das ist jetzt halt in den letzten Tagen und Wochen aufgegriffen worden von verschiedenen Gruppierungen, insbesondere der Kernreaktor-Lobby, die haben gesagt, jetzt haben wir den Break-Even-Point, jetzt können wir auch in Deutschland, auch wir dürfen wieder nicht in Deutschland. Da sind wir noch nicht. Das Marketing, also bei einer Firma, also die vier Firmen oder die vier Reaktoren sind von Antares, Valar Deployable und Arlo. Und die Firma Valar hat gesagt, das Marketing sagt, wir haben einen 5-Megawatt-Reaktor gebaut. Nein, die demonstrierte Leistung, die aber tatsächlich rauskam elektrisch, waren so 40 bis 50 Kilowatt statt 5000 Kilowatt. Ne? Also da muss man so ein bisschen das mal einordnen. Deswegen kann man halt sagen, oh, für den Preis war es schon ein sehr, sehr teurer Reaktor. Aber dennoch, und das muss man jetzt mal sagen, bei dieser technologischen Entwicklung, die wir beobachten, bei der wir live dabei sind, wir wollen die bekannte, etablierte Technik der Kernspaltung jetzt einsetzen für kleine Reaktoren, um den Strom günstig zu machen. Wir sehen, die Vision wird umgesetzt, Schritt für Schritt. Deswegen, also kann man sagen, auch auf der einen Seite, das eine Extrem, total super, wir stehen kurz vor dem Reaktor und dem fertigen Kernkraftwerk als SMR. Nein, tun wir nicht. Auf der anderen Seite, ja, das ist da gar nichts, alles viel zu teuer, totaler Quatsch, funktioniert sowieso nicht. Stimmt auch nicht. Ne? Also wir befinden uns, wie so häufig, genau in der Mitte. Das ordnen wir jetzt ja gerade ein. Also es ist schon technologisch sicherlich eine gute Leistung, dass diese Reaktoren nun diese kritische Phase erreicht haben. Aber es ist halt energiewirtschaftlich, energietechnisch tatsächlich eher nur so eine kleine Randnotiz. Was man auch beobachtet, die großen Hersteller, also Westinghouse aus den USA, die haben aber gesagt, wir nehmen unseren großen Reaktor, die Gigawatt-Leistungsklasse und machen ihn einfach kleiner, da er nur noch ein 300-Megawatt-Reaktor ist. Zulassung soll Ende 27 erfolgen. In Kanada gibt es den ersten netzfähigen SMR, Das sind 4 baugleiche Modelle mit 1,2 Gigawatt. Der Netzstart soll 2030 erfolgen. Das ist jetzt gerade geplant in Darlington in Kanada. Die 4 Blöcke zusammen kosten Stand heute 12,9 Milliarden Euro. Allein der erste Block von diesen 4 Blöcken, die dann halt, ne, jeder Block soll ein SMR mit 300 Megawatt Leistung sein, deswegen diese 1200 Megawatt Gesamtleistung oder 1,2 Gigawatt Gesamtleistung. Allein dieser erste Block, first of a kind, kostet 15.000 Euro pro Kilowatt. Also deutlich mehr als das, was wir vorhin gesagt haben bei Hinkley Point C, da waren wir bei 12.600 und das Kernkraftwerk in Finnland waren wir bei knapp 11.000 Euro pro Kilowatt. Alle 4 Reaktoren gemittelt bei diesem Vierer SMR liegt dann bei 12.400 Euro. Also das ist nicht wirtschaftlich, das geht alles nur mit wirtschaftlichen Unterstützung durch den Staat, durch die Regierung. Heißt also, naja, es ist so der erste Lackmustest, ob diese 300 Megawatt Blöcke, also diese großen Reaktoren, die von ganz groß etwas kleiner gemacht werden, ob das funktioniert, ob das ein Konzept ist. Rolls-Royce ist da auch ja mit dran. Muss man mal abwarten. Wir sind da heute nicht. Es gibt noch kein funktionierendes SMR-Kraftwerk, was auf industriellem Level konkurrenzfähig Strom produziert. Da sind wir nicht. Und da wollen wir hin, da müssen wir hin. Aber gut, das ist halt so, wenn man eine neue Technologie einführt. Jetzt müssen wir mal weiter oder tiefer einsteigen in die ökonomische Betrachtung. Hat das denn Chancen, dass das überhaupt wirtschaftlich interessant ist? Wir haben, Solar ist günstig, Wind ist günstig, Batterien sind günstig. Ja, die Freunde der Energiewende sagen, ja, das ist die Zukunft, wir brauchen keine Kernkraft, Kohle, Gas sowieso schon mal gar nicht. Das heißt, dieser Zweikampf Photovoltaik, Wind, also volatile Energiequellen in Verbindung mit Batterie- und Netzausbau, denn das geht nicht ohne, gegen SMRs. Da würde ich mal sagen, das ist jetzt so der Kampf, weiß ich nicht, aber so der technologische Wettlauf. Im Moment würde ich mal sagen, sind die Photovoltaik- und Windenergieanlagen im Vorteil, weil sie schon so eine hohe Skalierbarkeit haben, weil sie günstig sind und weil jetzt parallel dann die Batterien auch mitziehen, auch günstiger werden, dass wir also dort ein System bekommen, was auch auf industriellem Level sehr, sehr günstig Strom produzieren kann. Wir sehen ja den Ausbau weltweit. Und wir haben auf der anderen Seite halt die Hoffnung auf diese Small Modular Reactors, weil gesagt wird, wir brauchen diese Grundlast, damit tut sich PV-Wind mit Batterie schwer. Das ist technisch möglich, vor allem an sonnenreichen Standorten. Da gehört Deutschland sicherlich nicht so einfach dazu. Wir wollen ja nicht Überkapazitäten aufbauen, aber diese Kombination PV-Windspeicher, das geht auch, dass man da grundlastfähigen Strom hat. Klar, Dunkelflaute, kennen wir das Thema. Auf der anderen Seite jetzt der SMR, der natürlich wunderbar Grundlast liefern kann. So ist er gedacht, so ist er konstruiert. Das soll er auch tun, das muss er tun, damit er wirtschaftlich ist. Wir brauchen 6 bis eher 7 an die 8000 Stunden Volllast. Das muss das Ziel sein bei Kernreaktoren. Das ist technisch auch möglich, sehen wir ja auch an ganz vielen Kernreaktoren. Aber diese SMRs müssen dorthin. Jetzt hat sich die ETH Zürich, eine der renommiertesten Universitäten weltweit, zusammen mit dem Paul-Scherrer-Institut mal die ökonomische Seite angeguckt. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Papier. Link, wie immer, in den Shownotes. Die Forscherinnen und Forscher haben nicht mit einem Simulationsmodell gerechnet, sondern mit 4 unterschiedlichen Modellen, um aus tatsächlich ökonomischer Sicht zu untersuchen, lohnt sich der Bau neuer Kernkraftwerke im Schweizer Energiesystem bis zum Jahr 2050. Jetzt kann man sagen, oh, gut, die Schweiz. Aber das ist natürlich übertragbar auf andere Länder der Welt. Schweiz ist auch ein wohlhabendes Land. Auch die stellen sich die Frage, wie können wir uns dekarbonisieren? Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, die Schweiz setzt auf Kernkraft. Ist der SMR oder sind Small Modular Reactors vielleicht die Zukunft? Kann das sein? Jetzt wurden also verschiedene Modelle genutzt, stündlich aufgelöste Strommarktmodelle, die dann Schweiz in das europäische Stromsystem einbinden. Dann gibt es 2 Varianten eines Energiemodells, das auch dann die Wärme und die Mobilität berücksichtigt. Und dann gibt es noch ein viertes Modell, das ist so ein Pfadmodell. Da soll dann der Weg von heute, also bis 2050 in Zeitscheiben pro Jahr wird durchgerechnet, wie kann die Entwicklung sein bis dahin. Nein, die Idee ist, jedes dieser Modelle trifft eigene, natürlich vereinfachte, modellierte Entscheidungen, um zu prüfen, was ist denn jetzt die ökonomisch sinnvolle Entscheidung? Völlig unabhängig. Das heißt, da werden jetzt keine menschlichen Bauchgefühle integriert, sondern ist das Lösen von mathematischen Gleichungen. Randbedingung ist, bis 2050 soll die Schweiz in dem Fall bei Netto Null sein, also keine Treibhausgasemissionen bilanziell mehr haben. Und dann war die Frage, die Modelle haben halt gesucht, was ist der kostengünstigste Technologiemix, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, es wurden also verschiedene Parameter verändert. Jetzt muss man gucken, ja, welche Varianten rechnet man. Man hat also geguckt, was sind die Baukosten von Small Modular Reactors? Drei Varianten, das ist, denke ich, ganz entscheidend. 5.400 Euro pro Kilowatt. Das ist so der optimale Fall einer gelungenen Serienfertigung von Small Modular Reactors. Also 5.400 ist so etwas weniger als die Hälfte der Großreaktoren, die wir heute bauen können. Solche Werte erreichen wir bei Großreaktoren in Südkorea, Vereinigten Arabischen Emirate erreichen tatsächlich diese Kosten und auch die chinesischen Kernreaktoren, die großen Leichtwasserreaktoren erreichen auch diese Kostenstruktur. Dann haben wir den Mittelweg, 8.700 Euro pro Kilowatt. Und dann der pessimistische Fall, das sind dann 13.000 Euro pro Kilowatt Leistung, die das Kernkraftwerk dann hat. Das sind halt das heutige Niveau, was wir in Europa und Nordamerika haben. Klar, Schweizer Rechner sind Franken, nicht in Euro, aber ich habe es jetzt mal umgerechnet. Naja, und dann, wichtig jetzt für unsere Diskussion zu Small Modular Reactors, setzt auf klassische Leichtwasserreaktoren mit einer Mindestgröße bei 300 Megawatt. Das heißt also, betrachtet wurden jetzt nicht nur die kleinen Reaktoren, diese SMRs, sondern auch die großen Kernkraftwerke, soll die Schweiz auch große neue Kernkraftwerke bauen. Deswegen, also die SMRs waren in dieser Studie bewusst mit integriert, auch wenn die Studie sich mit Kernkraft im Allgemeinen beschäftigt. Weitere Frage bei der Finanzierung ist immer Finanzierungskosten. Also wie hoch ist der Zinssatz? Bei rein privaten Finanzierungen rechnet man typischerweise mit 8, vielleicht sogar mit 10%. In der Studie wurde mit 8% gerechnet, ein hohes Risiko. Wenn der Staat mit eingreift, Risiken übernimmt, und das ist bei solchen Projekten gar nicht unüblich, dann wurde mit 5% Verzinsung gerechnet. Ist aber tatsächlich ein ganz entscheidender Hebel, denn ob ich jetzt Kapital mit 8 oder mit 5% verzinsen muss, ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Und dann die dritte Frage, kennen wir auch aus Deutschland. Fördert der Staat jetzt nur die Erneuerbaren, Solar und Wind? Oder darf auch Kernkraftwerk mit in diesen Fördermechanismus mit integriert werden? Das waren so die Rahmenbedingungen für die vier Modelle. Das heißt, man sieht schon ganz viele Parametersätze, das miteinander zu kombinieren, zu optimieren, ist jetzt nichts, was man mal eben so zwischendurch macht. Das ist wissenschaftlich schon sehr sauber durchgeführt worden. Und jetzt Ergebnisse. Bei den Baukosten in Höhe von 13.000 Euro pro Kilowatt. Und das spielt jetzt ja keine Rolle, ist das der Small Modular Reactor, der heute so teuer ist, oder die großen Leichtwasserreaktoren, Hinkley Point C, USC etc. Lohnt sich neue Kernkraft in drei von den vier Modellen nicht. Und zwar selbst dann nicht, wenn der Staat fördert und die Finanzierung damit verbilligt. Die Kosten erschlagen einfach alles. 13.000 Euro pro Kilowatt funktioniert nicht. Keine Chance. Weiteres wichtiges Ergebnis: Erst wenn die Baukosten fallen auf diesen niedrigsten Wert von 5.400 Euro, das heißt also die Kosten, die wir in Asien haben, Südkorea, China, von 5.400 Euro pro Kilowatt, und der Staat diese Kapitalkosten von 8 auf 5% reduziert, also Risiko nimmt, dann wählen diese energieökonomischen Modelle die Kernkraft. Und zwar abhängig vom Szenario zwischen 2,6 und 5 Gigawatt. Und selbst bei dem mittleren Kostenwert, wenn man gesagt, 13.000, 5.400 und mittleres Kostenmodell waren ja 8.700 Euro, also da, wo man in Europa schon mal war und vielleicht auch wieder hin will, sagen tatsächlich zwei der vier Modelle überhaupt nur einen Zubau aus, und zwar nur 2 Gigawatt. Und interessanter dritter Befund, den diese Modelle gezeigt haben, das Klimaziel bis 2050 erreicht die Schweiz auch ohne die Kernkraft. Denn das war ja dann die Ausgangslage. Die Entscheidung dieser Modelle war immer, baue ich ein Kernkraftwerk mit Bauzeit etc., setze ich auf Photovoltaik, Wind, Netzausbau, Batteriespeicher. Und dann stellt man fest, mit dem Rückgrat Wasserkraft und Photovoltaik ergänzt um Speicher und natürlich, das ist ganz wichtig auch für die Schweiz, dem Stromhandel mit den Nachbarländern, Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland, funktioniert das. Es ist gar keine Kernkraft nötig für das Netto-Null-Ziel. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Das, was die Kernkraft leisten würde, ist, sie wird natürlich die Stromimporte in den Wintermonaten senken, zwischen 1 und 6 Terawattstunden in der Schweiz. Das ist jetzt auch nicht überraschend, denn im Winter haben wir deutlich weniger solare Einstrahlung. Ohne jetzt weiter noch ins Detail zu gehen, aber man sieht einfach, wir brauchen einen massiven Skaleneffekt, wir brauchen eine massive Lernkurve, um mit Kernreaktoren, vor allem mit diesen Small Modular Reactors, attraktive Preise bei der Stromerzeugung zu haben, wenn wir neue Reaktoren bauen. Wenn wir die alten weiterlaufen lassen, das ist ein anderes Thema, die sind ja schon bezahlt, teilweise abbezahlt, passt das. Bei dem Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE oder BASE, auch die haben sich in der Studie vom Öko-Institut und der TU Berlin das mal angeschaut. Problem vor allem da bei den Small Modular Reactors, um diese Lernkurve zu bekommen, wie wir das bei PV, wie wir das bei Wind, wie wir das bei Batterien sehen. Das sehen wir bei den Small Modular Reactors erst dann, wenn 3000 baugleiche SMRs vom Band laufen. Also 3000 ist schon eine ganz große Hausnummer. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben weltweit im Moment 420 Reaktoren in Betrieb. Klar, das sind große Reaktoren oder in der Regel große Reaktoren. Aber wenn ich 3000 Reaktoren erstmal bauen muss, damit ich einen Skaleneffekt habe, der mir eine wirtschaftliche Attraktivität sicherstellt, wird das schon schwierig. Klar, wir wollen mehr elektrifizieren, der Stromverbrauch wird steigen. In Deutschland kennen wir die Diskussion von den aktuell 500 Terawattstunden, die Deutschland im Jahr an Strom verbraucht. Wird sich der Stromverbrauch, habe ich von den Studien, vielleicht verdoppeln auf 1000 Terawattstunden, vielleicht sogar verdreifachen auf 1500 Terawattstunden. Wir wollen ja alles elektrifizieren. Prozesse in der Industrie, in den Haushalten, Wärmepumpe, Elektroauto etc. Also bedeutet, wenn wir jetzt diese Lernkurve für die Small Modular Reactors erreichen wollen, wir brauchen eine halbierte Kosten und wir brauchen darüber hinaus immer noch eine staatliche Absicherung der Risiken. Und damit ist es eine gesellschaftliche Entscheidung, ob eine Landesregierung, das ist jetzt in der Schweiz, in Deutschland, sonst wo ist, sagt, wir wollen das, das ist der Wunsch der Wählerinnen und Wähler, wir machen das. Naja. Zwei letzte Aspekte noch, bevor wir dann zum Ende dieser Folge kommen. Einmal der Atommüll, ne, die alte Diskussion, wo sind denn die Endlager? Ja, es gibt doch welche, naja, man braucht mal wirklich welche für 1000 Jahre, reicht es nicht erstmal, wenn wir eins für 100 Jahre haben und dann sehen wir mal weiter, was die in 3 Generationen dann mit dem Atommüll machen. Es gibt eine Studie im wissenschaftlichen Journal PNAS von 2022, die zeigt, dass Small Modular Reactors pro Kilowatt, abhängig jetzt von der Bauart der Reaktoren, dass 2 bis sogar 30-fache an Abfallaufkommen haben und mindestens 9-mal mehr radioaktiven Stahl. Das heißt, das muss alles, wenn es dann rückgebaut wird, auch noch sehr aufwendig entgelagert werden. Die Ursache ist klar, wir haben kleinere Kerne, die haben ein ungünstigeres Verhältnis, Oberfläche zu Volumen, klar, weil wir einfach ne, kleiner bauen. Das heißt, kleiner gleich sauber stimmt so in der Aussage nicht. Und auch die Endlagerfrage löst dieser kleinste Reaktor nicht. Also nicht bei Reaktoren, die in der Lage sind, Altmaterial zu verarbeiten. Das geht technisch heute noch nicht. Dann, alle fortschrittlichen Small Modular Reactors brauchen dieses hoch angereicherte Uran. Das gibt es tatsächlich aber bisher nur von dem russischen Staatskonzern Rosatom. Das war an sich kommerzielle Lieferant. Diese Kapazitäten müssen auch erstmal ausgebaut werden. Die haben wir heute gar nicht. Die USA haben aktuell die Fähigkeit, rund eine Tonne von diesem hochangereicherten Uran zu erzeugen. Gebraucht werden aber 50 Tonnen jährlich, wenn wir mal die Prognosen so machen. Das heißt, also selbst wenn der Reaktor perfekt ist, wir haben den Brennstoff gar nicht dafür. Das macht so ein Geschäftsmodell wieder kaputt, denn wenn wir Mangel an Brennstoff haben, die müssen wir teuer einkaufen, macht natürlich die ganze Produktion auch wieder teuer. Bei den Unternehmen, vor allem also Startups, die dort aktiv sind, gibt es eine ganze Reihe. Also nicht alle sind jetzt börsennotiert, aber so ein paar, drei SMR-Firmen sind handelbar. NuScale hat man vielleicht schon mal mitbekommen, das ist ein US-amerikanischer Oklo und Nano Nuclear. Die haben aber alle an der Börse massiv an Wert verloren. Und wenn man sagt, oh, der Börsenwert spiegelt so ein bisschen, das ist ja das, was Christian Kammert auch mal sagt, so die Hoffnung, die Perspektive für die Zukunft wieder, muss man sagen, also die Börse setzt nicht auf diese Technologie. Das, was wissenschaftlich klar nachweisbar ist, dass Small Modular Reaktoren Strom zu teuer produzieren, zeigt sich auch an der Börse, dass die Börse im Moment nicht darauf wettet und davon ausgeht, dass diese Firmen es schaffen. Das ist bei Startups, bei jungen Unternehmen immer ein großes Risiko. Vielleicht ist der Durchbruch da zu erwarten. Im Moment sieht man es aber auch an den Börsendaten tatsächlich nicht. Also von daher kann man sagen, technisch schon möglich. Die großen KI-Unternehmen oder Tech-Unternehmen, Google, Microsoft etc. gehen auch in das Rennen mit rein, wobei die jetzt nicht selber in SMRs investieren, sondern die schließen Lieferverträge mit diesen Unternehmen, sagen, wenn ihr das schafft, nehmen wir euch den Strom ab für unsere KI-Rechenzentren, wenn ihr das nicht schafft, habt ihr ein Problem. Aber die investieren jetzt nicht selber direkt in diese Technologie. Es gibt verschiedene Studien, natürlich von der Internationalen Atomenergieagentur IAEA und der International Energy Agency IEA, ähnliche Abkürzungen. Muss man ein bisschen aufpassen. Einmal, das ist die Internationale Energieagentur, US-amerikanische Agentur, und dann haben wir die Internationale Atomenergieorganisation. Ja, die muss man ein bisschen trennen. Die machen Prognosen für die Kernkraft. Dazu zählt natürlich auch SMR. Beide sagen aber, also ja, dann gibt es nochmal The Path to New Era of Nuclear Energy. Da wird von einem moderaten Wachstum der Kernkraft ausgegangen. Wobei das ist die Kernkraft gesamt, dazu gehören auch die großen Kernreaktoren im Gigawatt-Bereich. Es gibt verschiedene Szenarien und wie groß dann in diesen drei Szenarien, die dann da diskutiert werden von der IEA, der International Energy Agency, wie viele SMRs sind dabei. Das sind dann bis 2050 40 Gigawatt, wenn alle Länder ihre Klimaschutzzusagen einhalten, wären es vielleicht sogar 120 Gigawatt, das sind rund 1000 SMRs, 300 Megawatt und vielleicht auch kleiner. Und das optimistische Szenario, dass die Baukosten deutlich gefallen werden, dass der kosteneffiziente Zubau möglich ist, na, dann würden wir auf 190 Gigawatt bis 2050 kommen. Na, das ist so die Größenordnung. Die International Atomic Energy Agency guckt natürlich noch optimistischer, klar, weil sie nur eine Atomenergieorganisation ist. Die sagt, eine weltweite Kraftwerksleistung, die bis 2050 auf fast 1000 Gigawatt knapp verdreifacht. Aber auch da, die SMRs spielen eine Rolle, ob das jetzt nur 5% sind in der Kernenergie oder 24%, also schon eine Spannweite, welche Rolle dann diese kleinen Reaktoren spielen können. Naja. Also SMRs kann ein Nischenprodukt bleiben oder immerhin ein Viertel der nuklearen Zukunft beisteuern. Das hängt halt von verschiedenen Faktoren ab, Kosten, Serienfertigung und der Förderung. Heißt also, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, die SMRs haben einen wichtigen technologischen Meilenstein erreicht. Sie sind nun alle in die, ich sage mal, kritische operative Phase gekommen. Die Kernspaltung funktioniert. Verschiedene ökonomische Betrachtungen zeigen aber, und auch der Kapitalmarkt bestätigt das, das Problem ist nicht, wie so häufig, die Physik und die Technik, sondern die Frage der Kosten. Wie schaffen wir es, das Investment günstiger zu machen? Da gibt es im Moment noch keinen realistischen Fahrplan, dass das wirklich in Kürze wir einen technologischen Sprung machen werden. Wenn jetzt also der erste westliche SMR pünktlich fertig wird, also Darlington in Kanada, dann wird das die Debatte sicherlich nochmal pro SMRs entwickeln. Scheitert das Projekt, weil es zu teuer wird, weil es nicht umgesetzt wird, gibt es zig Gründe, bis 2030 oder später, dann wird natürlich auch da wieder die Vertrauen, wird das Vertrauen geschmälert und das wird der Markt sehr schnell abstrafen. Also wir sind im Moment technisch noch weit entfernt von einem voll funktionstüchtigen Small Modular Power Plant. Also wir haben kein SMR-Kernkraftwerk, das Strom produziert. Der Reaktor funktioniert. Technisch haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir die technologische Weiterentwicklung hinbekommen und wir müssen eine Wirtschaftlichkeit hinbekommen. Das steht aber noch aus. Von daher bleiben wir dran. Aber die sehr positiven, die Jubelmeldungen, will ich mal sehen, die so in manchen sozialen Medien und auch in den Zeitungen rumgegangen sind, die muss man doch eher mit einer vorsichtigen Skepsis betrachten. Aus einer rein technischen und wirtschaftlichen Sicht ist da im Moment noch keine Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren einen Boom der SMRs sehen werden.